ARD.
Welt macht China. Den Ruhm der 5000 Jahre alten Zivilisation fortsetzen. Chinesische Marken sollen im chinesischen Boden verwurzelt sein und in der Welt Wellen schlagen. Puh, ganz schön bombastische Worte von dem BYD-Verkäufer auf der Automesse in Shanghai Ende April. BYD, das steht für Build Your Dreams, ist der aktuell weltgrößte Hersteller von Elektroautos. Das Symbol für den rasanten Aufstieg der chinesischen Industrie. Aber diese Mega-Erfolgsgeschichte wird vom Zollwahnsinn zwischen den USA und China überschattet. Mittendrin sind die Europäer in einer Zerreißprobe.
Es geht darum, dass man sich sowohl von den USA als auch von China in vielen Punkten weniger abhängig macht. Und das ist nicht nur wirtschaftlich wichtig, auch sicherheitsbezogen und geopolitisch wichtig. Das ist die große Aufgabe und auch eine Chance für die EU, sich eben dann neu und eigenständiger aufzustellen in dieser Weltwirtschaft.
Sagt hier Professor Sebastian Heilmann von der Universität Trier. Vielleicht ist der Feind des Feindes nicht automatisch der beste Freund. Auch wenn US-Präsident Trump die Welt mit seinen Zöllen brüskiert. Wir schauen uns in dieser Folge an, wie sich die aktuelle Zollpolitik auf das Spannungsdreieck USA, EU und China auswirkt. Am Beispiel der Autoindustrie. Wer profitiert und wer verliert dabei? Welche Rolle spielt Deutschland? Aber wir fangen in China an. Es geht zur Automesse nach Shanghai. Welt macht China findet ihr in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Joyce Lee. Das klingt nach einem Event mit viel Gewusel. Und das, was wir hören, das ist von der Automesse in der ostchinesischen Metropole Shanghai. Und dort war unser ARD-Korrespondent Christoph Kober das erste Mal hier beim Weltmacht-China-Podcast. Hallo Christoph.
Hallo, Premiere. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Und ich war die vergangenen Jahre immer mal wieder in China, hauptsächlich dann, wenn unser Korrespondent Benjamin in Peking mal wohlverdienten Urlaub gemacht hat oder anderweitig seine ansonsten sehr wachsamen Augen von den Geschehnissen in China abwenden musste. Tja, und mein aktueller Einsatz hat dann damit begonnen, dass ich aus dem Flugzeug in Beijing ausgestiegen bin und dann gleich wieder in ein anderes Flugzeug eingestiegen bin. Eines, das mich dann direkt nach Shanghai gebracht hat, auf die Automesse.
Okay, und da bleiben wir jetzt auch erstmal. Christoph, was hast du so auf der Automesse in Shanghai gesehen?
Ja, erstmal viele Elektroautos. Das ist der klare Fokus der Hersteller in China, nicht zuletzt derer, die eben ausschließlich auch nur diese E-Autos bauen. Aber Verbrenner spielen auch weiter eine Rolle, auch als sogenannter Range Extender, wo also Benzin oder Diesel dann im Motor verbrannt werden, um Strom für den E-Antrieb zu generieren. Ich habe neue Designs gesehen. Da hat ein Hersteller zum Beispiel Autos vorgestellt ohne B-Säule, also diese tragende Säule zwischen Vordersitz und Rückbank, die das Autodach mit dem Boden verbindet. Und wenn die wegbleibt und sich die Türen dann so wie Scheunentore öffnen, dann hat man also viel mehr Platz und ein ganz anderes Raumgefühl. Und ich habe auch einen Transporter gesehen, wo hinten raus eine riesige Drohne rausgekommen ist mit 4 Rotoren, die eine Fahrer- oder Fliegerkabine durch die Luft transportiert hat. Also da war einiges los.
Wir haben ja auch bei Weltmacht China schon mal eine Folge über Autos oder besser gesagt E-Autos gemacht. Da haben wir auch sehr viel über E-Mobilität geredet. Hört da auf jeden Fall gerne rein. In der Folge haben wir auch über lustige Extras wie eine Karaoke-Funktion oder auch eine Massagefunktion geredet in den chinesischen E-Autos. Christoph, welche Extras haben dich auf der jetzigen Automesse in Shanghai besonders beeindruckt?
Es gab kleinere Spielereien, wie zum Beispiel Kühlschränke, die auf der Rückbank eingebaut waren. Und es gibt natürlich viel digitale Technik, die weiter Einzug hält in diese Autos. Integrierte Bildschirme, ausklappbare Screens, Touchpads, künstliche Intelligenz, die mitverarbeitet wird in Unterhaltungs-, in Kommunikations-, in Fahrassistenzprogrammen. Und generell die deutschen Hersteller, die natürlich auch vertreten sind auf der Messe in Shanghai, die haben mittlerweile auch E-Autos am Start, die eben tatsächlich die chinesische Käuferschaft womöglich überzeugen können, weil sie eben mittlerweile auch mehr von diesen digitalen Programmen mit an Bord haben.
Ich muss auch sagen, wenn wir jetzt über so lustige Extras sprechen, über Funktionen und wenn wir da über oder Softwares generell sprechen, das ist auch immer etwas gewesen, was meine Verwandten in China total beeindruckt. Aber gab es denn jetzt diesmal auf der Messe etwas, was ja anders war als sonst?
Ich fand es bemerkenswert, mit wie viel Selbstbewusstsein die Marken hier aufgetreten sind. Auch jene, die man in Deutschland womöglich höchstwahrscheinlich gar nicht so kennt. Aito, Stellato, Laxid, in Deutschland nicht wirklich bekannt. Aber die haben dann zum Teil Ausstellungsfläche in Shanghai so groß wie BMW oder Mercedes.
Okay, das klingt schon beeindruckend, aber ich frage mich gerade, also haben sie jetzt so viel Fläche, weil sie zum Beispiel die Newcomer der Autoszene sind oder weil sie in einem bestimmten Feld die Vorreiter sind?
Sie haben deswegen so viel Fläche, weil sie ihre Autos in diesem unglaublich hart umkämpften Markt in China unters Volk bringen müssen. Die müssen verkaufen und tun das ja zum Teil auch zu nicht profitablen Preisen. Also der Großteil dieser Hersteller schreibt rote Zahlen, aber sie sind eben am Markt, versuchen hier zu überzeugen, versuchen sich zu halten und versuchen das eben damit, dass sie immer wieder schneller versuchen, Neuerungen zu bringen. Ich habe es angesprochen, immer mehr Integration digitaler Anwendungen im Auto. Das machen nicht nur die chinesischen Hersteller, das haben wie gesagt auch die Deutschen mittlerweile für sich erkannt. BMW hat etwa angekündigt, den chinesischen Chatbot DeepSeek in die Autos hier integrieren zu wollen. Interessant, es ist mir aufgefallen, dass auf der Messe selbst weniger darüber diskutiert wurde, was im Vorfeld eigentlich als großes Thema genannt wurde, nämlich über das autonome Fahren. Das liegt wohl vor allem daran, dass die chinesische Staats- und Parteiführung verboten hat, vor kurzem ein Verbot ausgesprochen hat, mit den Worten wie autonomes Fahren zu werben, nachdem bei einem Crash eines solchen selbstfahrenden Autos Anfang April 3 Menschen ums Leben gekommen sind.
Ja, dieser Vorfall hat ja in China auch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber Christoph, was ist mit dem Handelskonflikt eigentlich? Weil der spielt ja gerade auch so eine große Rolle in der Welt. Also die Zölle sind so absurd hoch. Die USA haben 145% Zoll auf chinesische Waren erhoben. China hat dann als Reaktion gegen Zölle erhoben in Höhe von 125% auf US-amerikanische Waren. Für bestimmte Waren gibt es dann nochmal Sonderzölle, wie zum Beispiel die 100%igen Zölle aus der Biden-Zeit auf chinesische E-Autos. Dann hat Trump ja wieder angekündigt, dass die Zölle doch nicht so hoch sein werden. Es ist alles sehr unberechenbar und es kann sich jeden Tag ändern. Wir sind jetzt hier kein aktueller Podcast, sondern und wollen eher auf die Folgen schauen. Christoph, haben sich die Leute auf der Automesse nicht Sorgen gemacht über die ganze Situation mit dem Handelsstreit? Das ist ja für die Autobranche auch extrem wichtig, weil China eben der größte Automarkt der Welt ist.
Ja, erstens das, Joyce, und kaum eine Branche ist global so vernetzt wie die Autoindustrie. Also natürlich waren die Spannungen im internationalen Handel ein großes Thema in Shanghai. Allerdings muss man sagen, die Diskussion läuft auf unterschiedlichen Ebenen. Schauen wir mal eine Ebene an. Volkswagen-Vorstandschef Oliver Blume zum Beispiel hofft auf Einsehen und auf Milde im Weißen Haus. Schließlich investiere der Autobauer Volkswagen in wichtigen Märkten vor Ort.
In China haben wir diesen Weg sehr konsequent eingeschlagen und auch in den USA haben wir dort die Absicht, sehr umfangreich in die Zukunft zu investieren, weil ich auch denke, wer in einer Region investiert ist, der muss auch davon profitieren, dass man dann niedrigere Steuern oder niedrige Zölle hat.
Also das ist die Hoffnung des VW-Chefs. Volkswagen produziert in den USA, produziert auch in Mexiko, ist mit dem amerikanischen Markt generell sehr eng verbunden und daher eben dieses Signal, Donald, schau doch mal, wir produzieren bei dir im Land, wollen da noch mehr investieren, also verschonen uns doch bitte mit deinen Zöllen. Ob Donald Trump es hört, man weiß es nicht.
Okay, aber wie stehen denn die Leute aus der chinesischen Autobranche zur US-Zollpolitik?
Na, prinzipiell sehen sie die natürlich auch kritisch, weil jedes Handelshemmnis stört. China ist ein Land, was viel Handel betreibt. Insofern, wenn da jemand so den Stock in die Speichen hält, das will man natürlich nicht. Man muss es allerdings ein bisschen differenziert sehen. Die chinesischen Autobauer selbst verkaufen kaum in den USA. Trotzdem haben sie natürlich Sorge vor den globalen Folgen dieser Handelspolitik, die sie dann auf anderem Weg treffen könnten.
Jetzt hast du eben gesagt, die chinesischen Autobauer, die verkaufen kaum Autos in den USA. Also treffen die US-Zölle sie erstmal gar nicht wirklich?
Direkt erstmal so nicht. Nein, der US-Markt war für die chinesischen Hersteller schon vor Trumps zweiter Präsidentschaft kaum der Rede wert. Sogenannte leichte Fahrzeuge, also Autos, Lieferwagen und Motorräder aus chinesischer Produktion haben vergangenes Jahr nur 0,4% der Fahrzeugverkäufe in den USA ausgemacht. Also das ist wirklich nicht der Rede wert. Auch weil Trumps Vorgänger Joe Biden ja schon hohe Zusatzzölle auf chinesische E-Autos erlassen hatte, du hast es vorhin erwähnt. Diese aktuellen US-Zölle sind trotzdem ein Problem. Denn zum Ersten treffen sie nicht nur die Autohersteller, sondern auch die chinesischen Autozulieferer. Und die verkaufen deutlich mehr in die USA als die Autohersteller selbst. Und wenn es die chinesischen Zulieferer trifft, könnte das am Ende auch Folgen für die US-Autobauer haben, für Ford oder General Motors. Die sind nämlich die Kunden dieser chinesischen Firmen. Umso wichtiger wäre es, wenn Trump bei den Zöllen auch für Autobauer abschichtet. Der zweite Punkt, warum diese Zölle ein Problem sind, sie gelten ja nicht nur für China, sondern auch für andere Länder, wie etwa in Südostasien, aber auch in anderen Schwellenländern, die wichtige Exportmärkte für chinesische Autobauer und für die chinesische Wirtschaft generell sind. Und wenn dort das Wachstum ins Stocken gerät durch weniger Handel mit den USA, dann ist, so die Sorge, eben auch weniger Geld da, um Waren von anderen zu kaufen, etwa von chinesischen Autoherstellern.
Naja, was bedeutet das denn jetzt dann für die chinesischen Autobauer? Also haben die jetzt im Zuge der US-Zölle eine neue Handelsstrategie oder wollen sie zum Beispiel neue Partner oder unabhängig agieren?
Naja, man sieht schon, dass der europäische Markt, wo die chinesischen Autohersteller tatsächlich stärker aktiv sind als in den USA, dann umso mehr an Wichtigkeit gewinnt für diese Produzenten. Aber eben dort haben sie es auch nicht leicht wegen der sogenannten Ausgleichszölle, die die EU-Kommission seit vergangenem Jahr auf chinesische E-Auto-Importe erhebt. Sie begründet das eben damit, dass sie sagt, die Hersteller in China von E-Autos bekommen hier so viel staatliche Unterstützung, so viel Subvention und anderweitige Hilfe, dass sie eben zu Preisen produzieren und dann auch verkaufen können, die wettbewerbsschädlich sind, den Wettbewerb verzerren und ein großer Nachteil für die europäischen Produzenten sind.
Aber was ist dann da das Problem? Weil eigentlich hört es sich ja ganz gut an, wenn wir jetzt zum Beispiel als Verbraucher in Deutschland ja für weniger Geld ein gutes Auto kriegen.
Das stimmt. Das Ganze muss man aber im Zusammenhang sehen und das versucht die EU-Kommission. Die sagt, ja klar, für die Verbraucher schön, wenn sie nicht so viel Geld ausgeben können, aber wenn eben durch diese künstlich niedrigen Preise dann die europäischen Konkurrenten ausgestochen werden, dann hat das Folgen für die, nämlich für die Leute, die dann im Moment dort arbeiten und womöglich in Zukunft nicht mehr dort arbeiten, weil sie ihre Jobs verlieren und deswegen diese Zölle halt. Und die Zölle selbst, sagt der Vizechef von Xiaopeng, dem chinesischen E-Auto-Hersteller Brian Gu, der sagt, diese Zölle, die treffen die Hersteller und das wiederum hat tatsächlich auch Folgen dann für die Kunden.
There's only so much you can absorb. We are working with our partners.
Also Brian Gu sagt hier, dass Xiaopeng eben nur einen bestimmten Teil dieser Zölle absorbieren kann. Deshalb versucht man, die Belastung an anderer Stelle auszugleichen. Man spricht mit den Partnern, wie er sagt, auch in Europa, wobei nicht so ganz klar ist, wen er damit meint. Wen er mit Sicherheit meint, sind die Zulieferer, wo er dann sagt, ja, vielleicht können die nicht die Teile billiger machen. Aber am Ende, sagt Brian Gu, ist es wohl nicht zu vermeiden, dass die Produkte für die Kunden dann auch teurer werden. Ganz anders denkt übrigens der amtierende Europachef von Zeekr, eine Marke des Geely-Konzerns. Der hat mir auf der Messe in Shanghai gesagt, dass seine Firma die Preise nicht erhöhen will.
Wir haben uns ja auch überlegt, warum diese Preisposition die richtige ist, weil eben dort die Nachfrage der Kunden ist und auch unser Preis-Leistungsverhältnis auf dem besten Niveau ist. Die jetzt anzupassen, wäre eigentlich strategisch falsch. Darum bleiben wir bei unserer Strategie, müssen jetzt schauen, wie wir diese Strafzölle kompensieren mit verschiedenen Effizienzen.
Und was er mit Effizienzen meint, ist eben stattdessen die Mehrbelastung durch diese Zölle an anderer Stelle in der Produktion oder auch im Vertrieb wieder reinzuholen.
Könnte China denn globale Spannungen wie jetzt die Trump-Zölle für eigene Zwecke nutzen, um zum Beispiel die eigene globale Position auszubauen?
Das macht China ja schon. Schwellenländer sind wichtige Absatzmärkte für chinesische Produkte, nicht zuletzt für chinesische E-Autos. In Brasilien zum Beispiel sind die Wagen von BYD, von Build Your Dreams, du hast es am Anfang gesagt, auf den Straßen immer häufiger zu sehen. Und wenn die USA die Einfuhr bestimmterer Waren erschweren, dann ist China bestimmt bereit, als Partner in Erscheinung da zu treten, womöglich auch als anderer Absatzmarkt, möglichst geeint in dieser Zolldebatte aufzutreten und Kooperationen auszubauen und wo das nicht geht, Druck aufzubauen, indem man die chinesische Sicht der Dinge klarlegt. So kann man auch die Reise von Xi Jinping unlängst durch Vietnam, Malaysia und Kambodscha deuten. Denn auch diese Länder sind ja hart betroffen von Trumps Zollpolitik. Und China versucht auch eine Fortsetzung dieses eigenen Narrativs als verlässlicher, stabiler Partner, auch einer, der anderen nicht reinredet, Stichwort multipolare Welt, also es soll und darf nicht nur die USA als Kraftzentrum geben. Und je erratischer Donald Trump im Weißen Haus agiert, desto plausibler kann sich Chinas Staats- und Parteichef Xi inszenieren als verlässlicher Gegenpol.
Okay, wenn wir zurück auf die Autoindustrie schauen, Chinas Autobauer scheinen nicht wirklich durch die US-Zölle etwas zu verlieren, aber die Zulieferer, die sind schon stärker betroffen. Die chinesischen Autobauer, die werden wahrscheinlich jetzt nach neuen Märkten schauen und andere Partner suchen und sich vielleicht dem einen oder anderen früheren Partner mehr annähern, zum Beispiel der EU. Wir schauen uns jetzt an, wie das EU-China-Verhältnis bisher war, um dann zu verstehen, wie sich die EU in diesem Handelsstreit positionieren möchte. Christoph Kober in Shanghai, danke dir erstmal. Wir hören dich am Ende nochmal. USA, EU, China. Ein angespanntes Dreieck, seitdem die USA Zölle gegen die EU und China erhoben hat. Und jetzt wollen wir schauen, wie sich die Zölle auf die EU und auch auf ihre Beziehung zu China auswirkt. Und dafür spreche ich mit Sabrina Fritz, ARD-Korrespondentin im Studio Brüssel. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Lass uns nochmal den bisherigen Stand der EU-Zollpolitik gegenüber China aufdröseln. Also die EU-Kommission mit Ursula von der Leyen hat damals ja versucht, in der Autoindustrie eine härtere Haltung gegenüber Chinas E-Autos hinzukriegen. Woher kam das?
Ja, genau. Also man hatte wirklich Angst, dass Europa von chinesischen E-Autos überrollt wird. Und das kann man schon nachvollziehen. Ich war hier am Hafen in Antwerpen und da kommen jetzt wirklich 300.000 Autos an. Und vor ein paar Jahren waren das 30.000 aus China. Also die Angst ist begründet. Aber die EU hat gesagt, diese Autos, die werden vor allem vom chinesischen Staat hochsubventioniert. Der Staat gibt da so viele Erleichterungen für die Autohersteller. Das ist nicht fair. Und man hat das dann untersucht und kam eben zu dem Ergebnis, ja, das sind unfaire Subventionen, dagegen müssen wir was machen. Und dann hat die EU eben im Oktober 34%, das ist der Höchstsatz, manche müssen ein bisschen weniger zahlen, auf Elektroautos aus China verhängt.
Die E-Autos sind ja auch nur ein Teil der Sachen, die aus China kommen und gegen die die EU vorgeht. Die EU geht ja zum Beispiel auch gegen Sachen vor, die von Temu nach Europa kommen, aber das ist eine andere Geschichte. Deutschland war damals ja nicht so begeistert, dass es Zölle auf chinesische E-Autos gab. Warum nochmal war das so?
Es ist ja eigentlich ein bisschen eine verrückte Welt, weil einerseits könnte man ja sagen, finden das die deutschen Autohersteller ja gut, wenn die chinesischen Autos teurer werden und damit ja eigentlich der Konkurrent teurer wird, ne? Also macht ja eigentlich auf den ersten Blick auch für die deutschen Hersteller Sinn. Aber die deutschen Hersteller hatten halt eine Riesenangst, dass sie dann auch in China benachteiligt werden. Und der chinesische Markt ist einfach für VW, für Mercedes enorm wichtig. Und darum hat man gesagt, nee, also bitte nicht China hier verärgern, dass wir noch schlechtere Bedingungen haben, um unsere Autos zu produzieren und zu verkaufen. Die sind ja eh schon in den letzten Jahren schwieriger geworden. Und da wurde hier auch wirklich ziemlich Druck gemacht, das zu verhindern. Aber es hat ja am Ende dann nicht funktioniert.
Ja, und die EU-Zölle auf die chinesischen E-Autos kamen ja trotzdem. So, jetzt sind wir aber in einer Zeit, wo die Zollpolitik ziemlich unvorhersehbar ist. Trump hat Zölle angekündigt, will eventuell wieder zurückrudern, er will neu verhandeln. Also jeden Tag kann das anders aussehen. Wie positioniert sich die EU in solchen Zeiten?
Ja, eigentlich erstaunlich hart, muss man sagen, weil die EU ist ja immer auf Ausgleich und diese 27 Länder haben selten die gleiche Meinung. Aber in dem Fall, also Handelspolitik ist ganz klar, wird in Brüssel gemacht für alle Länder und da ist man eigentlich ziemlich konsequent. Also die EU hat ja auch gleich Zölle erhoben auf Harley-Davidson und auf Orangen und Sojabohnen. Also man hat da sehr schnell reagiert. Die sind zwar jetzt auch erstmal ausgesetzt, aber egal. Und man hat auch noch so ein paar andere Folterwerkzeuge, sage ich jetzt mal, auf den Tisch gelegt, womit man den Amerikanern auch schaden könnte. Also Abgaben für Tech-Firmen oder nicht so leichten Zugang hier, wenn es um Ausschreibungen geht. Wenn zum Beispiel jetzt eine Behörde ein neues IT-System will, ja, dann kann man sagen, naja, aber vielleicht nicht mit den Amerikanern. Also da hat man mal so ein paar Sachen aufgezeigt. Jetzt mal abwarten. Es ist ja alles auf Hold. Es wird hier hin und her gereist, versucht noch neue Ergebnisse zu finden. Jetzt muss man mal abwarten. Aber die EU ist wirklich, was versucht wird, ihre Wirtschaft zu schützen, eigentlich ziemlich konsequent.
Und die ganze Situation, die wirkt sich ja auch aus auf die Beziehung zwischen China und der EU. Teilweise auch wegen der Autos. Bekommst du mit, wie sich diese EU in Sachen Autos jetzt demnächst positionieren will?
Man war ja natürlich sehr strikt, als das mit den E-Autos war und jetzt dann, als Trump kam, ist auch immer so die Frage, naja, flüchtet sich die EU jetzt doch wieder in die Arme der Chinesen, will damit versuchen, noch mehr Handel zu treiben. Aber was wir hier hören, ist doch bei allen Vorsicht. Also China ist wirklich, es war ja immer so, hat sich gewandelt vom Partner zum Konkurrenten zumindest, nicht unbedingt zum Rivalen. Man will weniger abhängig sein. Wir erinnern uns an dieses Wort De-Risking, nicht so abhängig von den Märkten, von den Rohstoffen. Also es ist jetzt nicht die Alternative, dass die EU sich jetzt in die Arme von China schmeißt, sondern eher, dass man sagt, okay, wir müssen uns auf unseren eigenen Markt konzentrieren, der ist auch groß mit 450 Millionen Menschen. Wir versuchen, mit anderen Ländern Handel zu treiben. Wir versuchen, Rohstoffe von anderen Ländern zu kriegen und sich eigentlich so unabhängig wie möglich zu machen. Aber das ist natürlich nicht einfach.
Vielen Dank an Sabrina Fritz in Brüssel. Von ihr haben wir eben den EU-Blick gehört. Von Christoph Kober in Shanghai haben wir den China-Blick bekommen. Jetzt führen wir das Ganze zusammen, richten unseren Blick speziell nochmal nach Deutschland. Und dafür spreche ich mit Professor Sebastian Heilmann von der Uni Trier, Politikwissenschaftler und Sinologe. Er kennt sich also mit der chinesischen Wirtschaft und Politik aus. Schön, dass Sie da sind, Herr Heilmann.
Hallo Frau Lee, vielen Dank für die Einladung.
Sie beschäftigen sich ja mit den Folgen, die Trumps Politik für unsere Wirtschaft hat. Und wir haben zuletzt von Sabrina Fritz, unserer ARD-Korrespondentin in Brüssel, gehört, dass die EU sich in Zeiten dieser unvorhersehbaren US-Zölle, muss man ja sagen, sehr wahrscheinlich nicht China annähern wird. Die EU würde versuchen, sich auf den eigenen Markt zu konzentrieren. Wie sehen Sie das?
Ja, wir haben eine Situation, wo die EU schon aufpassen muss, dass überhaupt noch große Märkte offen bleiben. Ne? Sie haben jetzt einen großen Konflikt mit den USA. Das wird ein sehr schwieriger Marktzugang bleiben. Und bei China haben wir natürlich immer Schwierigkeiten gehabt, immer Konflikte gehabt. Aber die Situation ist jetzt schon, wenn man auf die Weltmärkte guckt, so, dass wir von den Lieferketten aus China weiterhin abhängig bleiben. Da kommen wir nicht los. Und das andere ist, dass wir im Grunde jetzt sehen müssen, dass alle Marktzugänge, die irgendwo noch offen bleiben, dass wir die sichern. Und das ist, glaube ich, die strategische Aufgabe momentan. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir machen jetzt auch zu, denn die EU und gerade Deutschland ist viel zu exportorientiert, um sich das leisten zu können. Und insofern ist es, was wir vor Augen haben, wird so eine Art selektive Globalisierung, dass man mit denen, die kooperieren wollen, weitermacht. Aber die Vorstellung, dass wir jetzt sich alle großen Märkte abschotten könnten, das ist aus meiner Sicht schlicht nicht praktikabel. Die würden alle in die Knie gehen. Und das ist ja das, was bei den USA diskutiert wird. China wird auch Riesenprobleme bekommen in der Exportwirtschaft. Das heißt, die werden miteinander schon gütlich verhandeln müssen, die EU und China, um einigermaßen eine gewisse Stabilität in der Exportwirtschaft noch aufrechterhalten zu können.
Aber Stand Ende April hat Trump ja auch gesagt, dass er mit China verhandeln wird. Und China hat sich ja erst nicht so offen gezeigt, aber zeigt sich jetzt auch mittlerweile offener, was Verhandlungen angeht. Aber ist denn wegen Trump eine Annäherung zu China zu erwarten von EU-Seite aus, gerade wenn es um E-Autos geht?
Naja, es wird verhandelt, aber das Problem geht nicht weg, dass China diese großen Exportkapazitäten natürlich subventioniert hat mit eigener Industriepolitik, mit sehr günstigen Krediten, Finanzierungen für die eigenen Firmen. Und das heißt, diese Reibungen zwischen China und EU, die werden nicht jetzt wegverhandelt, deswegen, weil die USA zumacht. Ne, das wird nicht diese Grundsatzkonflikte lösen. Aber insgesamt ist klar, dass die EU jetzt natürlich da versuchen muss, irgendwie die Türen auch offen zu halten, und China wird es auch versuchen. Insofern kann man hoffen, dass man irgendwie verbindliche Regeln findet, auch bei den Elektrofahrzeugen. Da gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die EU kann die Zölle aufrechterhalten, die sie ja in einer sehr differenzierten Weise verhängt hat gegenüber chinesischen E-Autos. Oder aber man kann dann einen neuen Kompromiss machen, indem man im Grunde Selbstbeschränkungen, Mindestpreise und so weiter auch von der chinesischen Seite verlangt. Das ist etwas, was man mit Japan gemacht hat in den 1980er Jahren. Aber das ist natürlich alles nur im Grunde ein Kompromiss, der auf kürzere Sicht vielleicht funktioniert, aber das Grundsatzproblem, also diese Ungleichgewichte im Handel, die werden dadurch nicht weggehen. China hat da wirklich eine Kapazität aufgebaut, die allen anderen Riesenschmerzen bereitet, und das wird die EU nicht alleine auffangen können, wenn jetzt die USA zumacht.
Jetzt haben Sie gerade auch schon dieses Handelsdefizit angesprochen, und China macht ja ganz deutlich, wir werden nicht nachgeben, wenn die USA weiterhin die Zölle erhebt gegen uns. Warum meinen Sie, ist da eigentlich die Reaktion so groß?
Ja, es ist so, dass die chinesische Führung immer damit gearbeitet hat, dass China sich nicht mehr herumstoßen lassen wird. Ne? Früher von den Imperialisten, das war zur Zeit des Opiumkriegs im 19. Jahrhundert der Fall, und heute jetzt von dieser sogenannten Hegemonialmacht der USA, die also jetzt einseitig, ne, ohne zu verhandeln, China mit solchen riesigen Zöllen belegt. Und China ist natürlich gut vorbereitet auf diesen Konflikt. Das heißt, dass die jetzt mauern und sagen, wir machen von uns aus keine Zugeständnisse, die USA muss da auch weich werden, ja, und Offerten machen. Das ist natürlich eine Situation, wo man einerseits innenpolitisch, ne, das eigene Prestige, die Würde der Nation verteidigt. Auf der anderen Seite ist China aber auch bei den Lieferketten sehr stark aufgestellt. Das heißt, die halten es im Grunde für ziemlich wahnsinnig, was die amerikanische Regierung jetzt macht, weil ja 50% der chinesischen Exporte in die USA sind Vorprodukte für die amerikanische Industrie. Das heißt, diese Zölle treffen im Grunde auch die amerikanische Industrie voll. Ja? Und das ist etwas, womit China arbeiten kann. Denn die Position, die China hat in allen möglichen Vorprodukten, verarbeiteten Rohstoffen und so weiter, in diesen ganzen Lieferketten ist so unabdingbar, so unverzichtbar, dass wirklich die chinesische Regierung darauf vertraut, dass sie ihre Muskeln auch dann wirklich spielen lassen kann. Und ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass China da wirklich die besseren Karten hat, gerade auf längere Sicht.
Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über USA, China und EU gesprochen, aber uns in Deutschland betrifft das ja auch, dieser Handelsstreit.
Absolut, ja. Wir sind so exportorientiert insgesamt, so abhängig auch von den Erträgen aus dem Export. Alle großen deutschen Firmen, auch Mittelständler im Maschinenbau etwa, sind global aufgestellt mit Produktionsstandorten an verschiedenen Lokalitäten. Und das ist etwas, was natürlich im Grunde darauf fußte, dass diese offene Weltwirtschaft funktioniert, auf Regeln, ja, basiert. Und das wird zurzeit jetzt in Frage gestellt. Insofern ist Deutschland im Kern, das deutsche Geschäftsmodell ist im Kern getroffen.
Wir haben jetzt zum Beispiel, also beispielhaft schauen wir ja jetzt auf die Autoindustrie. Was meinen Sie, inwiefern die deutschen Autobauer davon betroffen sind?
Ja, die waren natürlich ganz besonders exponiert, weil die darauf vertraut haben, dass sie in alle Richtungen liefern konnten, dass sie überall im Grunde, wo Nachfrage ist, auch hinliefern konnten, ohne große Handelshemmnisse. Deswegen auch diese globale Aufstellung, die ja die Premium-Fahrzeuge vor allem in Deutschland haben, mit großen Erträgen auf Auslandsmärkten, mit Produktionsstandorten in den USA, in China. Das heißt, die sind wirklich breit aufgestellt, global aufgestellt. Wenn also jetzt sozusagen dann Märkte zugehen, ja, durch Handelsbarrieren, durch Zölle wie in den USA, dann ist das wie eine Schockwelle durch das gesamte Organisations- und Geschäftsmodell. Das heißt, die können jetzt Autos bauen in den USA, können aber nicht mehr Komponenten aus China dafür benutzen. Ja, und das gilt auch für die Autozulieferer. Für die ist das gleiche Problem, dass eigentlich die Annahme, dass man aus China heraus weltweit die eigenen Lieferketten sozusagen auch bedienen kann, das funktioniert nicht mehr jetzt, weil die USA das unterbinden wollen. Und das heißt, dass die sich alle neu aufstellen müssen. Und das ist in den gegenwärtigen Bedingungen ist das äußerst kostspielig und riskant, weil ja auch die die Gewissheit, ne, über das, was die USA, die Trump-Administration vorhat, nicht vorliegt. Wir haben völlige Ungewissheit, was da am nächsten Tag passiert, ob die Zölle wieder zurückgenommen werden, ob die wieder verschärft werden, ob die gegenüber China vielleicht noch viel härter rangehen, was Exportkontrollen, Kapitalverkehrskontrollen angeht. Das sind Dinge, die sind unklar. Und in der Situation fällt es sehr schwer, so ein Organisationsmodell mit all den Investitionen, die da dran hängen, neu aufzustellen. Das ist wirklich eine hochriskante, hochkomplexe Zeit.
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil die Deutsche Außenhandelskammer, sie hat eine Blitzumfrage gemacht und herausgefunden, dass über 90% der deutschen Autobauer und Zulieferer in China schon jetzt unter dem Zollkonflikt leiden. Und Sie haben jetzt eben gesagt, der Ausweg ist schwer, auch wegen der Unvorhersehbarkeit. Das heißt, man müsste ja vieles einfach neu irgendwie generieren. Wenn die Zölle jetzt wirklich aktiviert werden, was bedeutet das denn für einzelne Personen in Deutschland? Also zum Beispiel für mich, wenn ich jetzt ein neues Auto kaufen will, das chinesische Teile hat oder auch US-amerikanische Teile hat.
Ja, das wird so sein, dass erstmal natürlich die chinesischen Lieferketten für die Automobile, die sind natürlich weiterhin ja intakt. Ne? Das heißt, da kommt vieles an Mikroelektronik überall für alle möglichen Industrien, nicht nur für die Autos, kommt aus China und das ist auch nicht ersetzbar kurzfristig. Ne? Das ist auch oder nur mit extremen Kosten mittelfristig ersetzbar, würde ich sagen. Aber es ist klar, dass im Grunde der Weg jetzt dorthin läuft, dass viele dieser global aufgestellten Unternehmen jetzt in lokalen Märkten denken müssen. Das heißt, die werden für die USA andere Automobile, andere Antriebssysteme, andere Assistenzsysteme bieten müssen als in China. Die deutschen Automobilbauer beispielsweise gehen jetzt sehr eng zusammen mit in den Assistenzsystemen, also alles, was Software angeht, Betriebssysteme angeht, mit chinesischen Anbietern. Da spielt DeepSeek eine Rolle für AI, da spielt aber Alibaba eine Rolle, Huawei auch wieder, die üblichen großen Platzhirsche dann auch in China, die jetzt sozusagen für die Assistenzsysteme voll eingebaut werden in deutsche Fahrzeuge, die in China hergestellt werden. Diese Assistenzsysteme können sie unmöglich in der EU oder auch ganz und gar nicht in den USA einbauen und benutzen. Das heißt, wir sehen hier wirklich eine Aufspaltung, auch eine technologische Aufspaltung zwischen diesen sogenannten Ökosystemen, die da herrschen. Und das ist kostspielig. Das heißt, in den USA wird vielleicht Verbrennertechnologie noch sehr lange präsent sein, mit völlig anderer Vernetzungstechnologie als in China. In China wird definitiv die Elektromobilität die Führung einnehmen mit den ganzen Assistenzsystemen und der ganzen Software, die in China bereitsteht. Also das vernetzte Automobil wird sich radikal unterscheiden in diesen unterschiedlichen Märkten. Die EU wird auch noch einen eigenen Weg gehen, weil wir wahrscheinlich keine chinesischen Anbieter reinlassen können, aus Sicherheitsgründen auch nicht, zumindest vorerst nicht. Und das ist eine Sache, die sozusagen eine Aufsplitterung von globalen Organisations- und Geschäftsmodellen erzwingt. Das ist teuer, das ist ungewiss, wie sich das trägt und ob sie damit Geld verdienen können als global tätiges Unternehmen, das steht wirklich in den Sternen.
Das sieht ja alles nicht so rosig aus, muss ich sagen.
Es gibt auch viele sehr positive Entwicklungen. Eine der wichtigsten ist, dass die deutsche Automobilindustrie auch die Zulieferer in China den Wettbewerb angenommen haben und sehr viel Innovationskraft entwickelt haben in den letzten Jahren. Ganz neue Assistenzsysteme, Infotainment-Systeme eingeführt haben, die auch in anderen Märkten verwendbar sein werden. Also nochmal, diese deutsche Automobilindustrie ist weiterhin agil, die ist innovationsstark und es kommt jetzt darauf an, dass die eben auch Geld verdienen und im Wettbewerb auch Marktanteile in China zurückgewinnen können. Aber was die dort jetzt geleistet haben in den letzten Jahren, ist wirklich außerordentlich bemerkenswert.
Vielen Dank, Professor Heilmann von der Universität Trier, für Ihre Einschätzungen über die Auswirkungen der US-Zölle auf die EU und Deutschland. Eine Frage habe ich noch an Sie. Bleiben Sie gerne dran. An Professor Sebastian Heilmann die Abschlussfrage: Ist der Feind des Feindes der beste Freund?
Naja, das ist geopolitisch immer so eine Sache. Sie müssen Ihre Partner suchen. Sie brauchen auch Verlässlichkeit. Was momentan Gift ist, ist die mangelnde Vorhersagbarkeit der amerikanischen Politik. Das ist wirklich Gift für alle, die irgendwie wirtschaftlich investieren wollen, was auf die Beine stellen wollen. Und insofern ist das komplizierter. Die EU muss nicht nur auf Feinde und Freunde achten, die muss sich einfach eigenständige, autonome aufstellen. Für die EU ist wirklich der große Imperativ, ganz klar, das große Ziel muss sein, strategische Autonomie auch in den Lieferketten, auch was im Grunde die Mobilisierung der eigenen Binnenmärkte angeht. Das ist die Chance der EU und die Pflicht der EU zurzeit.
An Sabrina Fritz in Brüssel die Frage: Du hast gesagt, dass die EU Strategien entwickeln möchte, sich selbst schützen möchte. Was meinst du, wie effektiv diese Strategien sind?
Ja, es ist auf jeden Fall schwer. Also ich denke, man versucht auch noch mal viel über Sicherheit oder umweltfreundlich, wie die Produkte sind. Also nicht nur über Zölle, sondern über Produkttests. Das ist mal das eine. Und ja, das andere ist natürlich auch die Verbrauchersicht. Wir freuen uns ja auch alle über billige Hosen oder T-Shirts aus China. Insofern ist das für die EU wirklich eine schwierige Situation. Aber ich denke, wir werden bestimmt noch schärfere Vorschriften für Produkte aus China sehen, vielleicht auch weitere Zölle in den nächsten Monaten.
An Christoph Kober in Shanghai die Abschlussfrage: Hat sich China, was die Autoindustrie angeht, schon von den USA verabschiedet?
Also was die Zulieferer angeht, nein, weil sie einfach starke Verbindungen in die USA haben. Insofern würden sie auch unter diesen Zöllen stark leiden. Die Autoindustrie selbst wäre, denke ich, wenn es diese Zölle nicht gäbe, sehr gern auf dem amerikanischen Markt unterwegs. Es ist der zweitgrößte Automarkt der Welt. Da gibt es mit Sicherheit Käuferinnen und Käufer für chinesische Autos, wenn sie denn erschwinglich sind. Aber im Moment stellt sich diese Frage nicht, weil durch diese Zölle quasi ein Einfuhrverbot für chinesische Autos herrscht. Umso stärker eben der Fokus der chinesischen Hersteller auf das, was sie auf dem europäischen Markt möglich machen können und dort womöglich stärker Fuß fassen.
Übrigens, wusstet ihr, dass einer der heftigsten Handelskriege der Geschichte zwischen Großbritannien und China im 19. Jahrhundert stattfand? Damals hatte China einen massiven Handelsüberschuss, weil alle chinesische Seide und chinesischen Tee wollten. Aber gleichzeitig hat sich China von Waren aus dem Rest der Welt abgeschottet. Dann kam der Opiumkrieg und ich kann euch sagen, das war ein echt blutiger Krieg, den China verlor. China musste sich dann für den westlichen Handel öffnen und vor allem Kaufleute aus England überschwemmten China mit Opium. Auch wenn es jetzt damals keine Zölle im modernen Sinne gab, war es einer der ersten echten Konfrontationen über Handelsinteressen in der globalen Geschichte. Weltmacht China war das. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Ihr könnt uns schreiben an weltmachtchina@rbb-online.de. Und falls ihr noch auf der Suche seid nach weiteren Podcasts, hier ein Tipp. Strafzölle und Staatsschulden, Freihandel und Finanzmärkte, Energiewende und künstliche Intelligenz. Im Podcast Wirtschaft im Gespräch von der Deutschen Welle werden die großen Themen ebenso diskutiert wie Themen abseits des Mainstreams. Sei es Spieltheorie oder Geschäfte mit Weltraumschrott. Pro Folge gibt es einen Gast, ein Thema und bei Wirtschaft im Gespräch geht es wirklich in die Tiefe. Führende Leute aus der Ökonomie kommen zu Wort, aber auch Unternehmer und Unternehmerinnen und auch kritische Geister. Sie dürfen ausreden. Wirtschaft im Gespräch gibt es immer freitags bei dw.com und überall da, wo es Podcasts gibt. Unseren Weltmacht China Podcast gibt es in der ARD Audiothek und ebenfalls bei anderen Podcast-Anbietern. An dieser Folge haben mitgearbeitet Christoph Kober, Sabrina Fritz, Astrid Freieisen, Zui Mu, Fanny Michaelis und ich, Joyce Lee. Vielen Dank an Professor Sebastian Heilmann von der Universität Trier. Für den Ton ist David Schöpe verantwortlich. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Eva Lambi-Schmidt, Axel Dorloff, Steffen Wurzel, Ruth Kirchner, Marie Mallinckrodt und Marc Krüger. Bis dann!